Der legendäre italienische Trainer Arrigo Sacchi arbeitete einst als Schuhverkäufer. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge 100% unterklassig. Ich bin Darren Schmidt und irgendwo in seinem Garten nur Automatic Plants haben, Mike Werner.
Moin auch von meiner Seite. Was für ein Intro. Ich muss sagen, ich kenne den Trainer nicht. Also so legendär kann er nicht sein.
Dachte ich mir auch. Ich dachte erst Sarri, aber dann habe ich nochmal nachgelesen. Kenne ich nicht. Habe ich nie gehört, den Mann.
Ich weiß auch nicht, was er gemacht hat.
Ich sage, einer der Mailänder Clubs, ganz lange.
Ja, wahrscheinlich, gehe ich mit.
Wäre jetzt meine oder erste Vermutung.
So ein random Club wie Atalanta, die früher einfach mal gut waren. Da würde ich auch mitgehen.
Ich guck mal kurz. Während ich das gucke, kannst du ja mal sagen, was es mit Automatic Plants auf sich hat?
Ja, kann ich sagen, wir waren am Samstag beide auf den gleichen Geburtstag eingeladen und ein Typ hat uns dann 10 Minuten erzählt, was es denn für Graspflanzen gibt. Und dass es da automatisch wachsende gibt und halbautomatisch oder so, ich weiß es nicht mehr. Nee,
photovoltaikische.
Ich hab's nicht mehr drauf,
zusammen. Den Zyklus des Lichtes oder Lichtverteilung anpassen ist, oder wie heißt das, der Sonnenzyklus. Und dann gibt es welche, wo die Tage einfach so kurz sind, dass sie automatisch nach 90 Tagen, glaube ich, in die Blütezeit übergehen.
Ja, du hast besser aufgepasst als ich, aber du bist ja auch mit deinem 420 Paderborn-Trikot da besser aufgestellt.
Ja, das stimmt. Ich habe nachgeguckt, AC Mailand.
Ja, okay. Was hat er gewonnen? Steht das da auch?
Gewann Europapokal Landesmeister und wurde Vize-Weltmeister mit der italienischen Nationalmannschaft. Also.
Ja, okay, vielleicht kann man den doch kennen, aber vor unserer Zeit auf jeden Fall.
Ja, der ist weit vor unserer Zeit. Ja, was ist sonst? DFB-Pokal diese Woche?
Ja.
Deswegen fällt zumindest unsere Folge hier ein bisschen sporadischer aus. Also es haben ja noch nicht alle 18 Mannschaften gespielt. Man muss jetzt auch sagen, so Mannschaften wie Lautern nehmen wir heute mal nicht mit rein, weil ich weiß nicht, wie viel Mehrwert es gibt über ein 7-0
von Lautern. 9-0?
Oder 7-0? 9-0?
Ja, ich glaub, irgendwie 7-0. Sowas. Mein Tipp da, ja. Ich habe ja letzte Woche gesagt, Lautern Kandidat für zweistellig. Der war gar nicht so verkehrt.
Ja, aber war auch nicht richtig.
Nee, war auch nicht richtig. Es gab noch kein zweistelliges Ergebnis, auch wenn Hemeling viel dafür getan hat. Gegen Wolfsburg 9-0, aber ja, da brauchen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Das sind einfach Klassenunterschiede. Ja. Brauchen wir jetzt nicht sprechen, aber es gab natürlich auch Regionalligisten, die den einen oder anderen Zweitligisten ein bisschen mehr gefordert haben. Da gehen wir auf jeden Fall drauf ein, so ein bisschen, ja, worauf wir heute Lust haben, wo es so uns hintreibt und ein, zwei Themen, die wir leider auch noch besprechen müssen. Später mehr dazu. Ansonsten Tippspiel gab es natürlich nicht. Tippen am Ende der Folge natürlich auch wieder. Und nächste Woche noch ein kleines Update für euch. Fahre ich in Urlaub. Das Problem ist, dass wir auf einem Campingplatz sind. Ich weiß nicht genau, wie die Gegebenheiten sind. Und ich bin bis Mittwoch weg. Also ich weiß nicht, ob ich da aufnehmen kann. Das müssen wir dann gucken, wie es mit Internet da aussieht. Und ob da eine Folge kommt oder nicht. Lasst euch einfach überraschen, nur dass ihr ein bisschen vorgewarnt seid.
Ja, wenn, dann suche ich mir wieder irgendeinen Gast raus oder im Notfall mache ich auch irgendwas alleine. Bei mir ist ja dann auch das Problem, nächste Woche Montag, das ist ja dann letzter Tag in Deutschland erstmal. Da habe ich wahrscheinlich auch ein bisschen was zu tun, aber wir werden schon irgendwas hinkriegen. Es wird irgendwas kommen.
Ja.
Ob es dann vielleicht ein bisschen kürzer wird oder so.
Aber zur Info, Darin geht nach Sevilla fürs Auslandssemester.
Stimmt. Ich glaube, weiß gar nicht, ob ich das hier mal gesagt habe. Freue mich sehr. Spanisch, geht. Aber wie ich schon zu meiner Kommilitone meinte, die mir Angst machen wollte, dass ich in Spanien auf Spanisch studiere, habe ich nur gesagt, eine Kamera kann ich auch auf Spanisch halten, deswegen ist das nicht so schwer.
Sehr gut. Sehr gut. Du arbeitest fleißig weiter an deinem Polnisch, ne? Dass das besser wird.
Das ist mir wichtiger.
Kannst du einmal die Demonstration für die Zuhörer, die Wochentage, kriegst du die hin? Präsentier's nochmal.
Ja, okay. Fangen wir Montag an. Das soll ich einfach mal.
Mach einfach.
Okay, ja, okay. Pony Jawek, Vtorek, Schroda, Schwartek, Piontek, Sobota und Nigella. Das müssten dann ungefähr alle 7 Wochentage sein.
Also Freitag Piontek habe ich mir gemerkt, kann ich mir auch merken wegen Krzysztof Piontek.
Ja, Krzysztof.
Ja, oder wie auch immer. Deshalb Freitag war richtig, den Rest schreibt mal in die Kommentare. Und welche Sprache Darian als nächstes lernen soll.
Meine Freundin überlegt jetzt gerade mit Chinesisch anzufangen.
Was? Das ist nochmal eine ganz andere Sprachwelt.
Ist Asien für dich so rein sprachentechnisch und ländertechnisch, was dich so interessiert?
Nein, es gibt, das sage ich jetzt, wie es ist, es gibt in Asien kein Land, was mich sprachlich oder linguistisch reizt. Ich finde den Klang von den Sprachen irgendwie nicht so, nee, holt mich nicht so und ab.
Touristisch?
Ich finde den Klang von Chinesisch oder Mandarin und Japanisch und Koreanisch holt mich dann nicht so richtig ab. Da bin ich dann lieber mit Spanisch und Italienisch gut bedient. Und das Nächste, was dann mal kommt, vielleicht Portugiesisch. Da würde ich noch reingehen. Oder Niederländisch. Aber das sind so die Kandidaten.
Aber touristisch auch nicht?
Touristisch? Ich weiß nicht. Ich würde da verhungern. Ich würde da wirklich verhungern.
Stimmt, weil obwohl, also so eine Margherita-Pizza gibt's ja überall.
Ja, aber ob ich die dann essen will, ist die Frage.
Ja, weil man darf auch nicht vergessen, Mike ist ein kleiner Picky-Eater.
Ja, ich bin Picky-Eater. Gehe ich ganz klar, würde ich ganz klar sagen, ich esse zum Beispiel keinen Sushi. Das ist schon mal schlecht.
Du bist doch Marmeladenhasser.
Ja, ich bin auch absolutes Nutella-Kind. Also,
ja,
wenn es das gibt, ist aber auch alles gut. Also, man muss nur wissen, was ich mag. Wenn man es weiß, bin ich der einfachste Gast, den man haben kann.
Ja, eigentlich musst du, Mike, nur das entstellen, was du so im Elfi-Ring auch entstellst. Nutella, Chicken Nuggets und eine Pizza.
Also, ich esse auch viel Gemüse. Also gesunde Ernährung ist auch manchmal am Start. Also. Aber komm, was ist dein Lieblingsessen?
Lieblingsessen habe ich nicht. Ich habe viel Essen, was ich mag. Ich esse auch, würde ich fast sagen, fast alles. Für mich ist Konsistenz wichtiger als Geschmack. Im ersten Moment.
Okay.
Also es gibt dieses Sauerfleisch oder so, das würde ich im Leben nicht anrühren, weil das einfach schmeckt wie Gelatine. Und das dann salzig, das kann ich mir, glaube ich, nicht antun. Sonst, boah, du kannst mir wirklich viel hinstellen, das esse ich. Ja, ich bin auch jetzt durch polnische Einflüsse sehr geprägt, da ist ja viel mit Kraut immer am Arbeiten. Muss man sich auch erst dran gewöhnen, aber ist okay.
Ja, Kraut, weißt du, was das heißt?
Nö.
Okay, dann ist auch egal. Fangen wir mal an. Also, Pokal. Zweitligisten haben auch Fußball gespielt. Oder versucht. Nürnberg war einer davon.
Die es versucht haben?
Die es versucht haben. Muss man ja sagen.
Übers Versuchen kann man nicht drüber hinaus, weil man ist dann letztendlich doch nach einem 3-3 in der regulären Spielzeit im Elfmeterschießen gegen Illertissen müsste es sein, ne?
Ja, gescheitert. Gegen den Fußballverein Illertissen, FV. Die Abkürzung ist für mich auch neu gewesen. Ich kannte noch keinen Verein, der so heißt.
Gibt auch Pirmasens nicht auch? FV?
FK Pirmasens. FV Illertissen, es ein 3-3 gegen Nürnberg rauszuholen in der regulären Spielzeit, ist schon mal ein sehr wildes Ergebnis. Das Spiel ging gut los für die Hausherren, weil Nürnberg sich absolut dämlich im Zweikampfverhalten anstellt. Gruber und Lochoschwili sind da die Personen, die beteiligt sind. Und ich habe jetzt keine Ahnung, wie die Spieler von Illertissen heißen. Langer Ball und er schiebt ihn halt rein. Und kurz vor der Pause, das war eigentlich auch schon das nächste Highlight, gab es das gleiche Muster nochmal. Und dann stand es zur Pause schon mal 2-0. Nürnberg wirklich katastrophal. Also da ging nach vorne nichts.
Nee. Würde ich auch sagen, und dann muss man sagen, dass so Dauerbrenner ist vielleicht ein bisschen viel, aber ich würde sagen, der sich so am meisten mit aufreibt, ist nun mal Berker jemals auf Nürnberger Seite, würde ich schon sagen, weil der macht einfach wirklich sehr, sehr viele Wege fürs Nürnberger Spiel, jetzt nicht nur in dem Pokalspiel, sondern auch in den beiden Spielen schon davor, und der leitet dann so das Comeback mit ein, macht selber ein, und ich glaube, für Stepanov leitet er mit ein oder legt sogar vor.
Legt vor. Ja, Yilmaz mit Abstand der beste Nürnberger, mit Abstand.
Ja.
Das erste Nürnberger Tor war eine Einzelaktion, das zweite eine gute Flanke von ihm. Und beim dritten spielt er den Pass auf Janda, der dann den Elfer herausholt. Janda, der in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, obwohl eigentlich nur eine halbe Stunde eingeplant war für ihn. Ein zweiter Aktivposten bei Nürnberg, der gut tut auf jeden Fall. Ansonsten aber ja, ein katastrophaler Auftritt insgesamt, dass man dann das 3-2 in der 87. Minute erzielt und sich dann noch einen fängt und wieder nach dem gleichen Muster wie in Elversberg schon Ecke auf den ersten Pfosten, das ist wirklich, das grenzt schon an der Frechheit.
Und in der Verlängerung, wieder in der 90.
Genau, und dann in der Verlängerung es nicht zu schaffen, dass sich die Qualität und dieser Unterschied auch in der Fitness, den du haben musst als Zweitligist zum Regionalligist, dass sich das immer noch nicht bemerkbar macht. Ich glaube, Illertissen hat sogar noch die Latte getroffen in der Verlängerung. Ja. Das ist wirklich ein Alarmsignal.
Ja, gehe ich mit. Und dieses Alarmsignal wurde dann ja auch auf die Spitze getrieben im Elverschießen. Hat, glaube ich, Nürnberg auch erst vorgelegt.
Nürnberg hat angefangen, und, ja.
Genau. Lag auch, glaube ich, zwischenzeitlich vorne, weil Illertissen verschossen hat. Dann hat der Torwart von Illertissen eingehalten. Und dann kamen wir zu Noah Mabulu. Und ich habe beim Anlauf, ja, hat man schon gesehen, der wird nicht treffen.
Ja, das war mit Ansage. Ich glaube, der Anlauf waren 4 Schritte oder so.
Ja.
Und das war
und dann so auch, ja, in diesem Gehen.
Ja.
Also ich hat mich damals daran erinnert, Joe Gomez.
So schieße ich meinen, weißt du, so würde ich einen Elfer gegen meinen, wenn ich einen hätte, einen 5-jährigen Sohn schießen, der mal ins Tor will.
Ja.
Papa, kannst du mir einen draufschießen? So würde ich dann schießen.
Vollspann durchladen.
Ja, nee, aber das ist doch, du kannst doch so keinen Elfer schießen.
Nein.
Mabulu ist ja, glaube ich, auch noch jung. Ich meine,
ja,
kann man ihm auch verziehen, dass man überhaupt in die Situation kommt, ist schon der erste Fehler. Und gut, Elverschießen ist auch mal ein bisschen Lotterie, aber damit ist halt der Nürnberger Fehlstart halt auch perfekt. Hast jetzt ja zweimal 1-0 verloren in der Liga. Jetzt hast du dir dieses Spiel, wo du dir eigentlich Selbstvertrauen holen solltest, auch verloren. Dir gehen jetzt Einnahmen durch die Lappen, mit denen du sicherlich geplant hast. Und ich verstehe Nürnbergs Transferpolitik diesen Sommer nicht so ganz. Es wirkt für mich wie so ein bisschen Karrieremodus Fußballmanager. Wir holen 18 Talente und gucken mal.
Ja.
Und die haben ja auch Geld eingenommen, was sicherlich auch in Schulden und Eigenkapital gesteckt wurde. Aber irgendwo muss das Geld von Janda, wie heißt er?
Zimas
und der Innenverteidiger. Jeltsch. Von Jeltsch ja irgendwo auch sein. Und das Geld ist nicht da, aber für 800.000 Biron zu holen, der auch noch gar nichts gezeigt hat, zeigt dann auch, dass man sich da ein bisschen verpokert hat, finde ich. Stand jetzt.
Ja, zeigt es auch. Man ist jetzt momentan an einem neuen Stürmer dran, der oder hängende Spitze, Zehner, wie auch immer. Ich kenne diesen Stürmer nicht. Aus einem einfachen Grund, weil er in der Serie C spielt. Und da 15 Tore.
Serie G.
Ja, okay. 15 Tore, 9 Vorlagen auflegen konnte. Aber auch da ist es wieder eigentlich mit einer Schablone draufgelegt. Das ist Stürmer, wenn er dir diese Scorer in der zweiten Liga machen kann, ist das top. Die Frage ist aber auch, ob das denn auch so schnell funktioniert, weil ehrlich gesagt muss man nur mehr, also wir sind erst 2 Spieltage drin, deswegen alles immer noch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen und alles, was wir heute sagen werden, ist ja auch immer noch so ein bisschen halbgar und noch nicht ganz ausgearbeitet, weil wir erst 2 Spieltage haben, aber man sieht einfach schon, dass bei Nürnberg auch einfach so, vor allem offensiv finde ich diesen klaren Führungsspieler fehlt, also wo es darauf zugeschnitten ist, weil Biron und Stepanov, finde ich, funktionieren noch gar nicht so richtig zusammen. Also beides sind für mich so, ich kann es gar nicht erklären, aber es sind beide Spieler, die zusammen Stepanov, nicht in einem System funktionieren.
Es ist halt ein Gamble. Stepanov
spielt
seine erste Herrensaison. Der hat vorher nur Jugend gespielt. Und ein Biron kommt aus der französischen zweiten Liga oder vielleicht noch tiefer. Bei Nürnberg wurde immer in den Kommentaren geschrieben, 5. Liga, aber ich glaube, so tief kann ich mir nicht vorstellen. auch wenn das vielleicht so aussieht manchmal. Das kann halt sein, dass das mal nicht funktioniert. Das kann halt nicht, du kannst ja nicht immer irgendeinen jungen Spieler holen oder irgendeinen, den keiner kennt und der funktioniert dann immer. Das wirst du halt nicht haben. Ich finde, der Beste vorne ist immer noch Telalovic, der schon ein bisschen was zeigt. Aber insgesamt halt zu wenig. Dahinter hast du mit Yilmaz deinen Motor, der auch noch super jung ist. Da kannst du vielleicht auch nicht mit rechnen, dass der 34 Spieltage durchzieht. Und dann wird das halt sehr dünn. Sie haben ja auf Außen nachgelegt mit Kudusu von Augsburg, der schon ganz ordentliche Ansätze hatte jetzt auch im Spiel gegen Illertissen. Muss man aber schauen, wie sich das dann gegen Zweitligisten nochmal anschaut.
Ja, eben, vor allem, wenn wir offensiv bleiben, auch so Julian Justwan tut sich noch so ein bisschen schwer, in die Saison zu finden. War ja immer außer der Dreh- und Angelpunkt letzte Saison, vor allem, wenn es dann so um einleitende Aktionen geht. Allgemein viele Fragezeichen. Nee, ich glaube, der hat die ersten beiden Spiele gemacht.
Ja.
War halt nur, glaube ich, nicht so der Faktor X. Aber es ist einfach viele Fragezeichen und mittlerweile kommt da natürlich auch so ein bisschen Frust rüber, weil die Rückrunde, wenn ich mich recht entsinne, auch noch nicht mehr so gut lief, ne?
Stimmt, die Rückrunde, da hatten sie das recht leichtfertig, die Chance oben anzugreifen, haben sie recht leichtfertig abgegeben und die Ergebnisse waren auf jeden Fall nicht gut. Und der Druck auf Miroslav Klose und auch auf Joti Chatzialexu, der wird immer größer. Ja, also sie sollten halt wirklich jetzt anfangen zu punkten. Sie spielen jetzt auswärts gegen Preußen Münster.
Schwer.
Das ist ein sehr schweres Auswärtsspiel und danach hatten sie Paderborn und Karlsruhe, ja. Und danach Bochum. Das sind alles keine leichten Spiele, aber du sollst halt schon irgendwo Punkte holen jetzt.
Ja, würde ich auch sagen. Wollen wir weitergehen?
Ja.
Wo willst du hin?
Ja, dann können wir eigentlich noch mal zu Schalke gehen, weil wir da auch leider drüber sprechen müssen. Also das Spiel, Schalke hat sich schwer getan gegen Lok Leipzig. Fußballerisch ist jetzt keine Überraschung, dass Schalke sich schwer tut, wenn man den Ball hat. Und sie gewinnen in der Verlängerung durch ein Tor von Brian Lassme. Und es gab noch Begleiterscheinungen.
Ja, und da das Spiel einfach nicht so sonderlich viel hergegeben hat, muss man eigentlich direkt über die eben von den Begleiterscheinungen reden. Es ist halt die Thematik mit Christopher Antwi-Ajay, der, ich glaube, in der 20. Minute von den Rängen Lok Leipzigs rassistisch beleidigt wurde. Und ich glaube auch beworfen.
Beworfen, weiß ich
nicht. Mit einem Feuerzeug. Er hat, glaube ich, die Sportschau einmal kurz eingefangen. Ich weiß nicht mit was. Also wenn das hier falsch ist, dann nehme ich das natürlich zurück. Aber ich bin der Meinung, dass das kurz erwähnt wurde bei der Sportschau. Und das ist eine Thematik, die an diesem Wochenende sogar mehrfach aufgetreten ist. Bei Lautern gab es das Ding nämlich auch. Da fragt man sich dann auch einfach, wie sowas heutzutage noch sein kann oder was die Motivation von solchen Menschen ist, so etwas zu sagen, weil das einfach absolut veraltet und
es ist auf
gesagt, Quark ist. Es ist einfach Quark.
Es ist auf jeder Ebene absolut bescheuert. Es macht mich auch sauer. Ich habe das jetzt ein bisschen in den Medien verfolgt oder verschiedene Artikel mir auch zu durchgelesen. Erstmal, Ajay wollte in manchen Interviews, glaube ich, nicht sagen, was gesagt wurde. Es ist ja auch völlig egal, er muss es nicht sagen. Er hat dann im Sportshow-Interview aber gesagt, er wurde als scheiß N beleidigt. Also jeder weiß, was mit N gemeint ist. Und das ist immer so ein Problem, was ich habe bei Rassismus. Das geht auch in anderen Themen, dass man mit so abstrakten Begriffen um sich geworfen wird, aber nie klar angesprochen wird, was jetzt genau gesagt wurde. Weißt du, was ich meine? Also das wirkt dann immer so abstrakt und dann hat man diesen Begriff Rassismus.
Ja.
Aber man spricht es dann nicht so genau aus, was genau gesagt wurde. Und Ajay hat es dann hier einmal gemacht, das fand ich sehr gut. Das nervt mich dann bei anderen Artikeln, wenn es dann zum Beispiel nicht klar angesprochen wird, dann schreibt man rassistischer Vorfall. Das beschönigt das aber oder spielt das so ein bisschen nicht runter, aber es wirkt dann so abstrakt und dann, es wirkt nicht so schlimm, wie es ist, wenn es klar angesprochen wird.
Ja, das Problem ist natürlich, du kannst es als Nachrichtenquelle immer schwer nachweisen, was gesagt wurde.
Ja, deswegen, aber er hat es ja im Interview gesagt.
Genau, da ist es diesmal so, aber bei anderen Vorfällen möchte die beteiligte Person dann vielleicht auch einfach nicht sagen, was zu ihm gesagt wurde.
Klar.
Man kann sich es oft denken, aber natürlich möchte man sich als Nachrichtenportal nicht ins Fettnäpfchen legen. Also die Bild wahrscheinlich schon, so wie die letztens diesen Vorfall da mit Sillas Hund breitgetreten hat, ohne irgendwie auch nur ein Fact-Checking zu betreiben. Das ist aber nochmal eine ganz andere Thematik. Und dann, das ist schwer, weil du willst, glaube ich, denen auch einfach keine Bühne zukommen lassen.
Ja.
Weißt du, also das ist dieser schmale Grat, wenn du jetzt sagst, ja, der wurde so und so beleidigt, schnappen das vielleicht einfach Leute auf und fangen auch an, Spieler mit ähnlichen Hautfarben oder mit ähnlichen Hintergründen auch so zu beleidigen, weil sie dieses Wort dann halt kennen oder weil es dann halt präsent ist.
Ja, da gibt es vielleicht auch verschiedene Ansichten.
Das war jetzt aber auch
das war jetzt erstmal so ein Gedanke, den ich dazu hatte. Wo ich auch noch Gedanken zu habe, ist von dem Statement vom Pressesprecher von Lok Leipzig, von Carsten Machulle oder so. Der hat nämlich gesagt, vom Kicker zitiert, wir konnten es am Ende auch nicht verifizieren. Wir haben einen Mitarbeiter, der ist Rollstuhlfahrer, der sitzt genau oder fast an der Stelle, wo der Spieler gestanden hat. Der hat nichts gehört. Auch der Linienrichter, der bei dem Einwurf logischerweise in der Nähe steht, hat wohl auch nichts gehört. Frage ich mich schon, ob er den Schuss nicht gehört hat. Also, was muss denn noch passieren, dass ein Spieler sagt, der, also Antwi Ajay hat doch selber keinen Spaß dran, da zum Linienrichter zu gehen und dieses Thema anzusprechen. Warum muss ich mich denn da hinstellen? Natürlich kann es nicht immer verifiziert werden. Es ist schwer zu verifizieren, aber ich muss es doch in dem Moment nicht sagen. Ich kann auch die Fresse halten und sagen, ja, so wie es bei Kaiserslautern gegen Stahnsdorf passiert ist, wir werden diesen Vorfall mit aller Härte und Akribie aufarbeiten. Warum stelle ich mich denn da hin und sage, ja, wir konnten es nicht verifizieren, ja, aber der Rest hat es nicht gehört. Verstehe ich
das
nicht.
Das ist ja auch, das ist ja auch eine Sache, die dann solche Vorfälle, wie du richtig gesagt hast, einfach runterspielt. Wo dann auch einfach direkt davon ausgegangen wird, dass diese Person lügt oder nicht lügt, aber zumindest mal nicht auf der Rechthabenseite steht. Und dann ist auch die Frage, also was hätte denn Antwi Ajay davon, wenn er zum Linienrichter geht und sagt, ja, hast du gerade schon gehört, oder? Also das ist ja, man braucht ja nur ein bisschen Menschenverstand, um zu sehen, wie eine Person reagiert, dass sie auch offensichtlich angefasst von dieser Situation ist und sich einfach links und rechts Hilfe sucht, um irgendwie Menschen darauf aufmerksam zu machen, so, Digga, hast du das gerade mitbekommen, wie ich hier gerade beleidigt wurde? Ich finde sowas einfach.
Also der Schiri hat ja dann gut reagiert, ist zum Stadionsprecher oder erstmal zu den Kapitänen, dann zum Stadionsprecher. Dann gab es eine Durchsage. So, und dann die Reaktion des Stadions spricht für mich dann auch wieder Bände. Das ist erfüllt vielleicht wieder Klischees. Ne? Ja, Ajay wurde das ganze Spiel lang bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen. Und dann frage ich mich, es sind nicht einzelne Vollidioten, es ist ein größeres Problem. Und ich finde, das wird dann immer auch so abgetan, wenn dann gesagt wird, ja, das sind Vereinzelte und das ist nur ein Vollidiot. Nein, das sind dann in dem Fall, das ist dann das Heimpublikum. Nicht alle vom Heimpublikum, aber viele, die dann auspfeifen. Und diese Menschen denken wirklich von der Wand bis zur Tapete, weil bei denen vorne läuft Ayodele Aditula rum, der auch so eine Hautfarbe oder auch die Hautfarbe von Antwi Ajay hat. So, dann, weißt du, ich kann nicht Spieler rassistisch beleidigen, das kann ich sowieso nicht, aber auf der anderen Seite jubel ich dann dem anderen zu. Das ist eine komplett verquerte Logik für mich.
Erstmal das und es gibt, jetzt wird es so ein bisschen medientheoretisch, es gibt in der Medientheorie die Theorie der kollektiven Passivität. Also je mehr Menschen sich an einem Ort finden, desto wahrscheinlicher ist es, dass keiner handelt. Weil sich jeder denkt, der andere wird schon handeln, der andere wird schon handeln. Und dann ist man auch so ein bisschen Peer-Group-Pressure. Wenn dann der Erste anfängt zu pfeifen, dann macht der Zweite irgendwann mit, dann macht der Dritte irgendwann mit und du stehst dann zwischen den dreien und denkst, ja scheiße, bevor ich jetzt hier irgendwie da das Arschloch bin und sage, ey, hört jetzt mal auf mit der Scheiße, das ist voll dumm, mache ich entweder nichts oder ich mache auch mit. Und das sind Sachen, die sich über den Fußballplatz natürlich auch hinaus, aber vor allem auch im Fußballplatz einfach super, super normal geworden sind. Wenn ihr hinter mir, und dann nehme ich mich auch selber nicht raus, wenn ich hinter mir irgendjemanden höre, der irgendeinen Spieler abwertend beleidigt, ich habe mich auch noch nie umgedreht und habe gesagt, ey, lass die Scheiße. Weil man sich, warum auch immer, nicht traut und weil man sich immer denkt, ja, das ist halt Fußball, das gehört dazu, nein, gehört das nicht. Man macht einfach nichts und das ist ein Aufruf. Es ist super schwer, sowas zu machen, aber ich glaube, wenn man es macht, kann man sehr, sehr viel bewirken. Nicht bei dem, der es gesagt hat, weil der wird Scheuklappen aufhaben und sagen, so ein Vollidiot, ich kann hier meine Spieler oder andere Spieler beleidigen, wie ich will, ich bin im Stadion. Aber alle, die drumherum stehen, kriegen das ja auch mit und ich glaube, da geht dann bei zwei, drei die Laterne an und sagen, der hat sich gerade getraut, das war mutig, vielleicht kann ich das auch.
Ja.
Also, es ist super schwer, aber es kann sehr, sehr viel bewirken.
Gehe ich mit. Es ist ja auch eine andere, Rassismus und dergleichen ist, finde ich, immer noch eine andere Qualität von Beleidigung. Also wenn ich jemanden als Hurensohn beleidige, um das jetzt mal zu vergleichen, das kann man, finde ich, nicht vergleichen. Ich finde, also Rassismus deutlich, deutlich gravierender. Und das ist auch mal so ein Problem, wie sich dann rechte Strukturen in manchen Fanszenen auch halten können, dass man einfach mit einer größeren Gruppe auftritt, wo man als Einzelner, wenn man was sagt, eher sein eigenes leibliches Wohl gefährdet. Und dementsprechend ist es da halt auch die Hemmschwelle, manchmal nichts zu sagen, obwohl man es natürlich machen müsste.
Genau, und das ist ja auch so ein Problem. Das Stadion ist ja meist kein Ort für Diskussion. Also keiner stellt sich dann dahin und sagt dann, okay, aber ich habe das so gemeint. Hier, da wird ja keine gute, normale Diskussion gesagt, sondern da ist dann jemand beleidigt, du beleidigst ihn dann zurück, er beleidigt dich dann und im schlimmsten Fall wird es handgreiflich.
Ja.
Aber es ist halt, Fußball und Stadien bieten leider keinen Rahmen, um solche Menschen wirklich nicht zu belehren, aber darauf hinzuweisen, wie scheiße sie sich gerade verhalten. Weil sie werden es nicht verstehen, aber vielleicht verstehen es andere, die um euch herum stehen. Also das, wenn ihr so etwas mitkriegt.
Das Gegenbeispiel gab es ja dann auch Kaiserslautern gegen Stahnsdorf. Da wurde ein Auswechselspieler von Kaiserslautern auch rassistisch beleidigt. Es wurde jetzt nicht gesagt, wer es war. Spielt doch keine Rolle. Da haben dann nämlich Sicherheitsdienst und Fans eingeschritten und haben den Täter halt gefasst. Und der wurde dann halt des Stadions verwiesen und ich denke mal, rechtliche Konsequenzen wird er auch bekommen. So kann es dann auch gehen.
Ja, so geht es dann natürlich auch. Das ist, ich sag mal, in aller Tragik ist dann das natürlich auch einfach ein gutes Beispiel für, wie nennt man das? Für Selbstjustiz? Oder Bürgerjustiz? Ja. Dass man einfach als nicht involvierte Person handelt.
Genau. Immerhin ist Schalke dann weitergekommen. Das ist ja schon mal wenigstens die eine Antwort darauf. Ich glaube, damit haben wir das Thema jetzt auch lang genug und ausführlich behandelt.
Ja.
Möchtest du noch, wo willst du als nächstes hingehen?
Ich würde mal auf die Alm.
Ja, bitte.
Denn da macht Bielefeld schon wieder das, was sie letztes Jahr gemacht haben. Sie kriegen nämlich wieder Werder Bremen raus. Diesmal mit einem 1:0 Bremen ab der 50. Minute in Unterzahl. Ich muss aber auch sagen, zu Recht, völlig zu Recht, bis zur Unterzahl fand ich Bremen stärker, hatten auch sich mehr Torchancen erspielt. Danach natürlich dann Bielefeld besser und sie kriegen es ja dann auch in der kurz vor Ablauf der normalen Spielzeit hin, durch Isaiah Young das 1:0 zu machen. Und mittlerweile muss man sagen, Bielefeld, Euphorie kann man, glaube ich, kaum noch toppen. Man hat die ersten beiden Spiele in der zweiten Liga gewonnen. Man hat letztes Jahr im DFB-Pokalfinale gestanden, hat jetzt wieder die erste Runde überlebt. Und man muss jetzt sich auch einfach mal so ein bisschen bewusst machen, dass wir bei Bielefeld nicht von einem normalen Aufsteiger reden.
Nö. Ich habe jetzt gar nicht so viel zu erzählen zu dem Spiel, weil es mich nicht überrascht hat, dass Bielefeld dieses Spiel gewinnt. Das ist mittlerweile auch ein Selbstverständnis, was sie da entwickelt haben. Ja. Dass sie auch gegen solche Gegner wie Werder jetzt einfach ihr Spiel machen. Klar kommen sie hier und da natürlich auch irgendwann mal an Grenzen, aber also Bielefeld hat sich zum Beispiel in Halbzeit 1 jetzt keine nennenswerte Aktion erspielt. Werder hatte aber auch nicht viel. Es waren jetzt keine Chancen dabei, wo ich mir gedacht habe, oh, jetzt hat Bielefeld wirklich mal Glück gehabt. Von daher ging das 0-0 zu dem Zeitpunkt in Ordnung. Dann nutzen sie halt ihre Überzahl wieder gut aus. Das muss man dann halt auch erstmal schaffen. Das haben sie gegen Düsseldorf schon gut gemacht, das haben sie hier gemacht. Das sind dann einfach auch Mechanismen und Systeme, die da bei ihnen greifen, die dann gut sind. Und dann ist das für mich auch ein verdientes Weiterkommen mal wieder.
Ja, für mich auch. Du hast gerade angesprochen, dass sie vorne sehr, sehr effizient arbeiten und das liest sich auch in Statistiken wieder. 48% der Schüsse von Bielefeld gehen aufs Tor. Das ist Topwert der Liga. Klar sind es nur 2 Spieltage, aber das zeigt doch einfach, dass sie Chancenmaximierung offensiv betreiben, dass sie aber auch sich in sehr, sehr gute Abschlusspositionen bringen können. Das sieht man hier auch wieder, wie der Ball dann hinten durchgeht auf Isaiah Young, weil er da einfach komplett blanko steht. Das Einzige, wo ich noch so ein bisschen so ein kleines Problem sehe bei Bielefeld, ist noch so ein bisschen die Breite. Die erste Elf wirklich liest sich sehr, sehr gut. Hinten in der Defensive fehlt es mir noch so ein bisschen an der Breite und offensiv hat man Kania und dann wird es aber, finde ich, auch schon dünn als Einwechselspieler. Und daher habe ich mich einfach mal nicht lumpen lassen und einfach mal zwei Namen mitgebracht, die vielleicht ganz interessant sind. Ich fange mal hinten an. Für einen IV hätte ich halt offensichtlich einen spielstarken Innenverteidiger genommen, der aber auch eine gewisse Physis mitbringt, weil ich glaube, Grosser und besser noch?
Langer? Ist er Langer?
Nee, ich glaube, Lannert ist Rechtsverteidiger. Ja. Warte, ich gucke kurz. Grosser, Schneider. Sind beide recht jung und ich glaube so um die 1,80 groß. Jetzt nicht super klein als Innenverteidiger, aber ich glaube gegen physisch starke Stürmer könnte es dann noch ein bisschen schwerer werden. Und mir fehlt auch noch so ein bisschen die Zweitliga-Erfahrung im Kader allgemein. Und da habe ich mir gedacht, dass Maximilian Bauer, man kennt ihn aus Fürth, man kennt ihn aus Lautern, glaube ich eine ganz interessante Personalie wäre für Bielefeld. Bringt eine ganz ordentliche Physis mit, ist 1,90 groß, kennt die Liga sehr, sehr gut, ist auch ganz okay schnell, kann auch mal einen tiefen Ball spielen, ist für mich halt aber wirklich dann der dritte Innenverteidiger, weil man braucht, finde ich, in der Startelf nicht unbedingt was Neues, weil die ist sehr eingespielt, die wirkt sehr homogen, sondern man braucht halt wirklich was von der Bank. Und daher mein Vorschlag für die Innenverteidigung ist Maximilian Bauer von Augsburg, war ja letztes Jahr ausgeliehen. Und da habe ich mir noch offensiv was rausgesucht, für so Flügel, Zehner, Stürmer, kann alles so ein bisschen spielen. Hat bei Mainz jetzt zuletzt weniger gespielt, war ausgeliehen nach Klagenfurt, konnte da 15 Scorer auflegen. Und ich denke mal, dass eine Leihe für Ben Bobzin drinne wäre. Geiler Name, ist 1,75 groß, ist recht schnell, kann die Tiefe gut belaufen und könnte, glaube ich, auch dieses Umschaltspiel, was Bielefeld dann meistens spielt, wenn man dann vorne liegt, einfach nochmal die in den letzten 10 Minuten rein, Tempo machen, anlaufen. Ich glaube, da würde man ganz gut fahren mit.
Ja, abgenickt. Von mir aus gerne. Ja, finde ich eigentlich sinnvolle Vorschläge. Ich glaube auch, dass man hinten eher was braucht als vorne. Mhm. Aber natürlich ja. Kann man auch von einem Drittliga-Aufsteiger nicht erwarten, dass er in der ersten Saison jede Position dreifach gut besetzt hat. Ja, du musst halt irgendwo Abstriche machen, entweder in der Spitze, in der Qualität oder halt in der Breite. Und ich finde, Bielefeld ist mit dem Weg, dass man auf eine eingespielte Truppe setzt, die man hier und da mit Unterschiedsspielern bestückt, wie jetzt ein Korbus oder einen Melem, finde ich, fahren sie eigentlich ganz gut. Mhm. Offensichtlich haben wir jetzt auch das dritte Spiel gewonnen schon. Und da bin ich echt gespannt, wie es dann weitergeht. Jetzt kommen ja auch mit Dresden und Eintracht Braunschweig Gegner, wo man eher auch auf Augenhöhe agieren kann, beziehungsweise wo man auch auf Papier gar nicht mal der Außenseiter ist.
Ja, stimmt. Wo dann aber auch das Spielsystem sich vielleicht noch ein bisschen ändert, weil gegen Kiel, Düsseldorf und Bremen hatte man ja eine Mannschaft sich gegenüberstehend, die auch gerne was mit dem Ball anfangen möchte, wo dann vielleicht Bielefeld auch mehr Räume geboten hat. Aber man muss ja auch sagen, Dresden und Braunschweig, die verlassen sich schon sehr aufs Umschalten.
Aber findest du zum Beispiel? Also, ja, Dresden.
Gut, ja, Dresden versucht
Dresden noch ein bisschen mehr Fußball versucht zu aktiv zu spielen. Dresden hat natürlich auch immer sofort hinten gelegen. Das heißt, sie mussten auch. Bei uns ist es ja so, dass wir aber auch nicht mehr ganz so tief stehen wie letztes Jahr. Wir greifen ja auch höher an, versuchen viel übers Pressing zu arbeiten. Ich glaube auch, dass man da Lücken findet, wenn man es gut macht.
Ja.
Ich glaube nicht, dass Bielefeld 60% Ballbesitz hat, das wollte ich damit sagen.
Könnte ich mir fast vorstellen, zumindest gegen uns. Man hat aber auch gesehen, dass Pressing so ein bisschen Bielefeld auch stressen kann. Das muss dann aber auch schon sehr gutes Pressing sein und da weiß ich noch nicht, ob Braunschweig das so gut kann. Man hat es im Pokal letzte Saison gesehen, wo sie gegen Stuttgart hat natürlich eine ganz andere Qualität an Pressing-Spielern, aber als sie da Bielefeld gepresst haben, dass es da auch einfach dann schnell zu Fehlern kam, man hat es gegen Kiel in der ersten Halbzeit gesehen, als sie da immer mal sporadisch gepresst haben, dass dann auch lange Bälle geschlagen wurden, die dann schnell zurückkamen. Ich bin mal gespannt, wie es läuft. Jetzt geht's erstmal gegen Dresden, ist glaube ich der
nicht einfachere Gegner. Ja, weil auch noch als Heimspiel, das kommt auch immer noch dazu, das ist ein großer Vorteil bei Bielefeld. Da gehe ich davon aus, dass sie quasi ihren Lauf sogar weiter fortsetzen können. Jetzt hat Dresden natürlich noch nicht gespielt. Die spielen ja erst, wir nehmen Montag auf, die spielen in 5 Stunden. Und in Braunschweig, mal gucken. Ist ein offenes Spiel, sage ich. Auch, oder wo es noch nicht ganz so gut läuft, ist der VfL Bochum. Die haben gespielt gegen BFC Dynamo. Und das war auch wieder ein Sieg mit Stützrädern, wie du es formulieren würdest. Und insgesamt ein sehr, sehr schwieriger Auftritt. Es war ein Arbeitssieg.
Ja, man hat sich nicht mit Ruhm bekleckern können. Hat am Ende 3-1 in der Verlängerung gewonnen. Man muss aber auch sagen, dass man erst recht spät zum Ausgleich kam. Dynamo lange vorne gelegen. Dann, ich glaube, in der 85., 86. Minute konnte man ausgleichen.
Per Standard dann, auch immer ein Zeichen, finde ich.
Ja, genau. Man hatte aber auch Dynamo hatte 10 Minuten in Unterzahl da schon gespielt. Ich glaube, in der 75., 76. Minute irgendwie kam die rote Karte wegen Notbremse und dann lief es ja für Dynamo dann noch schlechter, weil man dann noch die zweite rote Karte sieht, kurz vor Seitenwechsel in der Verlängerung. Dann kriegt man, glaube ich, in der 106. Minute das 2-1. Aber Bielefeld sei schon Bochum, wirklich ein nicht wirklich mutmachender Auftritt, weil man den BFC auch immer wieder eingeladen hat, in Kontersituationen zu kommen oder ins Umschalten zu kommen. Klar hatte Bochum den Ball, konnte damit aber nicht so richtig was anfangen. Da hat man noch einen Elfer verschossen.
Ja, man hätte was, noch zwei
was Elfer fängt man damit müssen. An? Das stimmt.
Man hätte, also erste Szene war ja erste Halbzeit noch Ibrahima Sissoko, wo das Bein ganz klar stehen gelassen wird. Das war ein klarer Elfer und Sissoko hat sich das Schultereckgelenk gesprengt. Schultereckgelenksprengung ist die Diagnose, er fällt da jetzt auch erstmal ein paar Wochen aus.
Das hatte doch Uche auch. Das sind doch 4 Monate oder so.
Ich glaube, das geht immer von bis.
Ah, okay.
Ich glaube, da kannst du auch mit nach 8 Wochen spielen, aber vielleicht auch länger. Na gut, dann bleibt er wahrscheinlich wenigstens, aber trotzdem gute Besserung. Und dann gab es ja noch das Foul an Miyoshi eigentlich. Bei dieser einen Szene, wo er aus 2 Metern den Ball da am Tor vorbei
spitzen könnte.
Ja, aber er wird halt klar gefoult und dann ist es ja auch Elfer und Rot eigentlich. Ein bisschen Pech war auch dabei, auch dass der Fernschuss da so reingeht, aber souverän war es nicht.
Nee, würde ich auch sagen, man hat gegen Dynamo auch die Viererkette ausgepackt, zumindest im Aufbau. Da kann ich aber auch nicht sagen, dass ich da so der größte Fan bis jetzt von bin. Man hat jetzt wirklich einen sehr schwierigen Start hingelegt auf Bochumer Seite. Man hat sich gegen Elversberg lange abgemüht, das Spiel davor gegen Darmstadt völlig in die Binsen gelegt. Und da ist jetzt so die Frage, ich finde, dass Bochum an sich qualitativ einen sehr guten Kader hat, auch eigentlich einen sehr breiten Kader. Aber dennoch bleibe ich der Überzeugung, dass Bochum eigentlich jemanden bräuchte noch.
Bochum
Spieler, hat aber eigentlich müssen sie jetzt wen loswerden.
Bochum hat, ja, erstmal der Kader ist, glaube ich, noch zu groß. Und Bochum hat halt das Problem, dass man seine komplette spielerische DNA umstellen muss. Die sind seit 4 Jahren mit der Einstellung reingegangen, wir flügen den Platz um, treten den Gegner um und wir gehen über Kampf und Wille. Und das reicht natürlich dann auch nicht mehr in der zweiten Liga oder nicht nur, weil Kampf und Wille hat tendenziell erstmal jeder und du brauchst halt Lösungen mit Ball. Vor allem, wenn du dann aus der ersten Liga kommst und der Gegner einfach auch schon mit der Haltung reingeht, dir den Ball halt erstmal zu überlassen.
Ja, und das ist dann natürlich immer recht schwer. Ich bin mal gespannt, wie es dann läuft. Man hat es jetzt diesmal mit 2 Flügeln probiert. Ich kann gar nicht so viel dazu sagen, weil ich fand Bochum im letzten Drittel wirklich tendenziell ungefährlich. Also klar hat man sich 4xG erspielt, was natürlich dann irgendwie für entspricht. Aber mich hat davon kein Angriff.
Hey, der, so 2xG kannst du ja schon mal, das 2-1 war ja, dürfte 0,9xG sein, denke ich mal, und das, der L war ja auch noch mal. Trotzdem ist es immer noch ein okayer Wert eigentlich.
Ja, vor allem man hat den höchsten xG-Wert in den letzten 15 Minuten gemacht.
Ja, wo man halt also auch gegen,
genau, wo man 3 Mann mehr war,
gefühlt.
Wo man dann auch die beiden Tore noch macht. Es ist wirklich schwer, gerade bei Bochum was zu sagen. Ich habe mir jetzt auch keine Transfers aufgeschrieben, weil ich glaube schon, dass du aus der Mannschaft was rausholen kannst, auch spielerisch. Das musst du aber, glaube ich, erstmal finden. Oder wieder, was heißt finden, aber erstmal wieder einstudieren, einschleifen.
Ja, das braucht halt auch seine Zeit. Das war ja auch ein Umbruch. ja, solange jetzt halbwegs die Ergebnisse bleiben, wenn man jetzt Siege holt, die vielleicht nicht schön sind, aber effektiv, dann ist das ja auch erstmal in Ordnung. Und ja, ich glaube, viel mehr habe ich zu Bochum auch gar nicht. Wir können noch über Hannover vielleicht reden. Die haben nämlich einen Dreierpack komplett gemacht. Nach Sandhausen und Bielefeld fliegt man in der ersten Runde gegen Cottbus raus. Hat aber ein Spiel gemacht, was man, was jetzt nicht, natürlich nicht berauschend war. Es war jetzt aber auch keine Vollkatastrophe. Man hat halt einen Elfer verschossen durch Tomjak. Der Elfer war aber auch glücklich, sage ich. Und man hatte die Gelegenheit, man hat das Tor nicht getroffen. Und Cottbus ist auch immer ein ekliges Los als Drittligist. Kann das mal passieren, dass man da rausfliegt?
Ja, würde ich auch sagen. Man hat sich auch bewusst dafür entschieden, nicht durchzurotieren, damit sie einfach die Mannschaft noch mehr finden kann. Und klar ist das jetzt bitter. Ich würde das aber jetzt auch gar nicht zu hoch hängen, weil es ist halt, darf man auch nie vergessen, immer noch eine Mannschaft, die sich erst finden muss. Wieder ein sehr, sehr auffälliger Spieler war Chakrun für mich. Leitet super viel ein. Man merkt halt, dass das, das wird der Barış Artık von Hannover. Also, ja. Das ist, der kriegt keinen Freifahrtschein, aber der darf sich da wirklich frei ausleben. Hannover allgemein kann ich mir schon angucken. Natürlich, war jetzt am Wochenende, als ich mir das angesehen habe, habe ich da natürlich mit ein bisschen mehr Freude drauf geguckt, als wir mal verloren haben. Aber ich finde trotzdem, dass es, dass ich mir lieber Mannschaften angucke, die Fußball spielen oder Fußball spielen wollen, Fußball spielen können, als Mannschaften, die dann eher den Platz umflügen. Man sieht aber halt auch noch, dass es offensiv immer wieder so Ablauffehler gibt. Ich finde da Benedikt Pichler so ein bisschen bezeichnend. Reibt sich viel auf, versucht auch in Spiel involviert zu sein, vergisst dann dadurch aber auch immer so ein bisschen dann im Strafraum zu erscheinen. Sehr bezeichnend fand ich es gegen Düsseldorf. Da holt er sich den Ball ja tief ab, leitet, glaube ich, das eine Abseitstor, da war es sogar das 2-1, leitet er ein, indem er tief kommt. Hat dann aber recht wenig Situationen, wo er sich selber in Abschlusspositionen bringt, weil er vielleicht auch einfach zu dolle mitmachen möchte. Weil er sich dann auch einfach präsentieren möchte, weil ja, er sich einfach sehr, sehr viel vornimmt. Das sieht man hier und da halt immer noch, dass dann eher drauf geguckt wird, ja, was auch eigentlich gut ist, ich bin jetzt mannschaftsdienlich, aber manchmal, vor allem als Stürmer, da musst du einfach egoistisch sein, sagen, pass auf, ich warte jetzt vorne, bis sie durchgespielt haben und dann stehe ich halt einfach mal richtig. Ja,
das ist wie ein Zehner, der tief sich den Ball holt und dann im Sechserraum rumturnt, die aber dann als Innenverteidiger keine Chance gibt, eine Linie zu überspielen. Also mitspielen ist immer schön und gut, man muss aber auch seine Kernaufgaben erfüllen, also auch dann Innenverteidiger binden und im Strafraum halt, wie du sagst, erscheinen. Ja, natürlich kann da auch noch nicht alles sitzen, zum Glück sitzt da noch nicht alles. Bundu hat eine leichte Muskelverletzung gegen Düsseldorf erlitten. Ich habe gerade mal kurz nachgeschaut, die denken von Tag zu Tag, also der wird dann auch, gehe ich mal von aus, nächste Woche wieder dabei sein. Das war ja auch eine Waffe in den ersten Wochen. Und gegen Magdeburg geht es ja auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Sehe ich dann auch wieder, ich sehe jetzt keinen gefährdeten Leistungseinbruch.
Oder das nicht, auch nicht, weil Hannover, klar haben sie das jetzt unglücklich verloren, aber es ist auch ein Tor, was dann irgendwie auch mal so fällt in so einem Pokal. Das war so ein typisches Pokalspiel einfach, weißt du? Da wirst du halt einfach mal von so einem Gammeltor überrumpelt, vorne legst du halt keinen rein und dann verlierst du. In den letzten beiden Folgen habe ich ja schon angesprochen, Enzo Leopold für mich bis jetzt einer der Gewinner von der neuen Trainerverpflichtung, spielt da wirklich ein ums andere Mal wirklich eine sehr, sehr gute Partie. Ist auch sehr wichtig, dass er funktioniert, weil er noch einer der wenigen ist, die diese Hannover-DNA drinne haben, der hier noch weitergeben kann und dass er jetzt mit Leistung vorangeht, ist sehr, sehr gut und macht das, glaube ich, vielen anderen Mannschaften und nicht Mannschaften, aber Mannschaftsmitgliedern einfacher, sich zu akklimatisieren.
Ja, denke ich auch, als Kapitän jetzt auch nochmal mehr Verantwortung, füllt das bis jetzt, glaube ich, auch sehr gut aus, so wie du und ich das beobachten. Ich habe jetzt gar nicht mehr so viel aufgeschrieben zu Hannover, eigentlich bin ich damit auch durch. Insgesamt habe ich auch nicht mehr viel, also Darmstadt hat sich in Lübeck schwer getan, aber hat es ja letztendlich auch geholt, es stand ja 2-0, das Anschlusstorfeld in der Nachspielzeit ist jetzt auch weiterhin okay, also der Start ist weiterhin super. Und scheiße, hast du noch eine Mannschaft, über die du reden willst?
Ich würde mal zu Fortuna gehen. Ja. Einfach, weil wir sie ja vor der Saison sehr hoch geredet haben. Finde ich auch immer noch zu Recht irgendwo. Weil man einfach eine Offensivabteilung hat, die auf jeden Fall noch ihre Tore machen wird. Wo man aber auch ja so ein bisschen verkorksten Start hingelegt hat. Zwei Niederlagen in Folge gegen Hannover war man sehr harmlos offensiv, was ja letzte Saison auch ganz gerne mal der Fall war. Ich glaube auch gerne mal heim, dass man so eine Heimschwäche hatte, wenn ich mich da recht entsinne. Aber man hat jetzt mit Rasmussen, Itten und Muslia eine sehr, sehr gute Abteilung. Links hat es mir noch so ein bisschen an einem Flügelspieler gefehlt. Das soll jetzt mit Muslia halt besser werden. Ich muss aber auch sagen, dass offensiv kann immer was kreiert werden, aber ich finde defensiv finde ich Düsseldorf nicht nur anfällig, sondern blauäugig momentan.
Ja, gehe ich also auch absolut mit. Also das ist die Hauptschwäche für mich.
Ja.
Man ist defensiv super anfällig. Gegen Bielefeld hat man sich zwei Standardtore gefangen. Gegen Hannover hat man drei Tore kassiert. Also eins davon war ja der Pickel auf der Stirn von Bundu, der im Abseits war oder so. Das war das war fast gleiche Höhe. Es war wirklich ganz, ganz knapp Abseits. Also da hat man eigentlich auch ein Tor kassiert, was man schon schon analysieren kann, warum man es bekommen hat. Und ich finde, dass man gegen Hannover Räume hinter der Kette angeboten hat, die Hannover sehr gut ausgenutzt hat. Da war man, es war schwierig, da die Tiefe zu verteidigen. Gegen Bielefeld habe ich die Standards schon angesprochen und ein bisschen Pech in den Spielen hatte man jetzt auch. Sie hatten halt den Platzverweis gegen Bielefeld, der unglücklich war. Gegen Hannover vor dem 1-0 in der Entstehung des Elvers kriegt der Rochel den Ball auch an die Hand. Das hätte auch nicht geben, hätte so nicht gepfiffen werden dürfen. Und dann bist du halt schnell auf der Verliererstraße, also Pech gepaart mit defensiven Unzulänglichkeiten und dann hast du halt schnell mal einen schlechten Saisonstart.
Ja, gehe ich mit. Trotzdem würde ich einfach jetzt mal so ein bisschen auf die Defensive gucken. Du hast angesprochen, hinter der Kette ist immer recht viel Platz. Man hat ja letzte Saison auch ganz gerne mal eine Dreierkette ausgepackt, als man gemerkt hat, dass man defensiv anfälliger wird. Ich finde, man hat mit Ioha jemanden, der auch die Schiene spielen kann. Rechts hat man
Zimmermann.
Lundahl
Friedrichsson.
Ja, ich glaube, der kann das auch eigentlich ganz ordentlich spielen. Ich habe jetzt aber so ein bisschen rumgeguckt. Ich muss sagen, wir haben halt nicht die Scouting-Module, die so große Abteilungen haben. Deswegen, ich bin wie bei allen meinen Verpflichtungen, die ich hier vorschlage, recht deutschlandzentristisch geblieben. Aber ich glaube, das ist ein Innenverteidiger, der Düsseldorf ganz gut tut. Denn hat letztes halbes Jahr schon in der zweiten Liga gespielt, hat das auch ganz gut gemacht, kann auch Fußball spielen, was immer sehr wichtig ist, vor allem für Düsseldorf, weil es mir hinten auch so ein bisschen an diesen viel zitierten linienbrechenden Pässen oder progressiven Pässen fehlt. Kann Vierer wie Dreierkette spielen. Für mich ist Tim Drexler jemand, der, glaube ich, sehr, sehr gut ins Düsseldorfer System passen könnte. Letztes halbes Jahr ja in Nürnberg gewesen. Bringt ein Tempo mit, was sehr wichtig ist, wenn man hoch steht und hinter der Kette was anbietet. Hat aber auch eine gewisse Ballsicherheit und auch im Kopfballspiel ist er schon ganz gut für seine, ich glaube, 21, 22 Jahre.
Ja, vor allem ja noch ein junger Spieler, den man entwickeln kann. Gerade wenn man eine Dreierkette als Option haben will, braucht man auf jeden Fall noch Tiefe, weil aus dem Kopf fallen mir jetzt drei Innenverteidiger ein. Also Siebert, Oberdorf und Schmidt.
Ich glaube, Dewey ist noch da.
Dewey hat man noch, aber man scheint ja offensichtlich nicht mehr mit ihm zu planen.
Genau, war ja auch ausgeliehen letzte Saison.
Genau, da bräuchte man wahrscheinlich dann schon noch einen. Und wenn man dann einen jungen Spieler wie Drexler verpflichten kann, wäre das, glaube ich, nicht verkehrt. Ja, und dann braucht man halt auch einfach mal normale Spiele, wo man nicht die ganze Zeit in Unterzahl spielt oder einen Elfer gegen sich bekommt, der keiner ist. Vielleicht muss vorne der Ball nicht gegen das Lattenkreuz gehen, sondern mal ins Tor.
Ja.
Das sind so die Schrauben, an denen ich drehen würde. Und natürlich wissen wir jetzt nicht, wie sie jetzt im Pokal spielen, heute gegen Schweinfurt. Aber sollte das in die Hose gehen, wird es auch für Daniel Thun, glaube ich, etwas enger.
Ich glaube nicht so eng, wie es für Miro Klose gerade ist.
Das glaube ich auch nicht.
Weil Düsseldorf hat, also Daniel Thune hat sich halt dieses Standing erarbeitet, dass man auch mal einen Fehlstart hinlegen kann, glaube ich. Wenn es jetzt aber nach Schweinfurt, ich weiß gar nicht, gegen wen es geht, Paderborn, ich glaube, wenn es da nicht, also sollte man jetzt gegen Schweinfurt rausfliegen und dann auch in Paderborn, dann wird es, glaube ich, sehr, sehr eng. Schweinfurt, ich weiß nicht, ob das schon reicht für eine Trainerentlassung.
Ich glaube nicht, dass er entlassen wird dann direkt, aber die Diskussionen werden dann auf jeden Fall nicht kleiner. Okay. Und Schweinfurt, klar, Drittligist, aber Viertliga-Aufsteiger und ja, wie sie sich jetzt präsentiert haben, weil zwei Spiele, zwei Niederlagen. Ich denke auch, dass sie da unten die ganze Saison bleiben werden. Ja, die sollte man halt einfach schlagen. Und da musst du jetzt auch einfach, also ist egal, wie du die Spiele davor gespielt hast, das ist jetzt ein bisschen Phrase, aber du musst sie einfach weghauen.
Ja, weißt du, wer bei Schweinfurt spielt?
Nee.
Manuel Winzheimer.
Ah.
Und Sebastian Müller, wenn du ihn noch kennst.
Den kenn ich auch noch.
Dritte Liga. Hat, glaube ich, damals gegen Osnabrück die Scammel-Tor gemacht, ne?
Das war ein gutes Tor.
Gut, aber völlig unverdient.
Ja, aber es war ein guter Torjubel.
Im Block, ja, stimmt. Da
kann ich mich dran erinnern. Zu Düsseldorf habe ich eigentlich auch nichts mehr und ich bin eigentlich auch mit meinen Themen für heute durch schon.
Ich auch. Ich hätte sonst noch, eigentlich habe ich nichts mehr. Hertha oder so, die kann man ja, glaube ich, dann besprechen, wenn es dann nächste Woche wieder gespielt ist. Heute muss man auch einfach mal sagen, eine kürzere Folge, weil, ja, ich weiß nicht, aber mich interessiert der DFB-Pokal einfach noch nicht so groß. Ich fand es ganz nett, mir das anzugucken. Mich hat das aber auch so ein bisschen so wie heißt das, Finaltag der Amateure? Daran hat es mich so ein bisschen erinnert. Weißt du, man guckt sich so einfach ein paar Spiele an, ohne da so selber involviert zu sein, weil Braunschweig hat ja diese Woche Pause gehabt. Ja, und irgendwie ist das so ein bisschen an mir vorbeigegangen.
Ja, ich habe das Wochenende auch nochmal für andere Sachen genutzt.
Ja.
Außer in Nürnberg habe ich mir natürlich so ein bisschen angeguckt, weil ich gerade im Zug war und das WLAN mal funktioniert hat. Das heißt, da habe ich ein bisschen mehr gesehen. Ja, ansonsten geht's nächste Woche dann wieder weiter. Wir müssen noch tippen.
Bevor wir es vergessen,
das war knapp gerade.
Ich habe es schon offen. Tippsieger gab es ja diese Woche nicht, weil ja nicht getippt wurde. Aber dann nächste Woche wieder. Hast du es offen?
Ja. Ja.
Dann würde ich mal durchleiten. Es geht Freitagabend los mit der SV Elversberg gegen den ersten FCK.
1-1.
1-2.
Mhm.
Dann geht es weiter. Das zweite Freitagabendspiel Preußen Münster gegen den ersten FC Nürnberg.
2-0.
Sticht. Das
wird bitte
die letzten 90 Minuten?
Nein, glaube ich noch nicht.
Noch nicht, aber es wird nicht einfacher.
Nee.
Dann die Samstagabendkonferenz beginnt, Samstagmittagkonferenz beginnt Hannover gegen den ersten FC Magdeburg.
Da sage ich 2-1. Heimsieg.
Sticht auch bei mir. Dann King Grimaldi gegen die Fortuna aus Düsseldorf.
3-1.
Ich sag 2-0.
Okay, ja.
Der KSC gegen die glorreiche Eintracht.
Ich sag 2-0 Karlsruhe. Einfach, weil ich dem Braten noch nicht traue.
Ich sage ein 1-1.
Ja, würde ich sofort mitnehmen.
Ich auch. Dann das Samstagabendspiel. Ruhrpott bebt. Ich glaube, da wird, weiß nicht, das würde man, als würde man sich so einen John Deere angucken auf dem Acker, weil da wird, glaube ich, sehr, sehr viel umgeflügt werden. In der Veltins Arena. Schalke 04 gegen Bochum.
1-1 und mindestens 8 gelbe Karten.
Ich wollte erst mit einem 0-0 gehen. Ich habe mich für ein 1-0 für Schalke entschieden.
Okay.
Und das ist das der schlechteren Sorte auf jeden Fall.
Okay.
Dann das Böllenfeld-Tor lädt den Hauptstadtclub ein, die alte Dame.
2-1 für Darmstadt.
Ich gehe noch ein Tor höher für Darmstadt, nämlich 3-1.
Darmstadt ist so eine Run-Truppe. Entweder die verlieren 8 Spiele oder gewinnen 8 Spiele.
Ja. Dann haben wir Fürth gegen Kiel.
Ein 1-2, glaube ich.
Ich sage ein 0-1.
Mhm.
Und dann haben wir das Aufsteigerduell Arminia Bielefeld gegen Dynamo Dresden.
Sage ich ein 2-0.
Ich sage, dass Dresden ein Tor schießt, aber mit 2-1 verliert.
Ja, also so sehr widersprechen wir uns nicht diese Woche.
Nee, das stimmt. Man hat ja jetzt auch so ein bisschen schon was ablesen können seit den letzten Spieltagen. Und ich glaube, dass wir hoffentlich da ganz gut fahren mit. Zumindest mein Tipp in Karlsruhe, dass der aufgeht, würde ich mich drüber freuen. Wo ich mich auch drüber freuen würde, ist, wenn ihr diesen Podcast mögt, das wäre schon mal Punkt 1, aber auch gerne eine Bewertung dalasst. Das geht einfach ganz einfach auf den drei Punkten in der Podcast-Beschreibung. Dann auf Show bewerten klicken und im besten Fall natürlich 5 Sterne dalassen. Wenn es 4 werden, dann ist das auch nicht schlimm. Dann komme ich jetzt zurück nach Hause und überzeuge euch nochmal. Und sonst bleibt mir gar nicht viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören. Es war eine kürzere Folge, es war eine etwas andere Folge, aber es hat mir trotzdem Spaß gemacht, wie jede Woche mit dir zu reden, Mike. Habe aber gar nicht mehr so viel zu sagen, deswegen gebe ich dir das letzte Wort.
Ja, gerne noch folgen, wenn ihr neu seid. Freuen wir uns auf jeden Fall nächste Woche. Wie gesagt, müssen wir mal gucken, wann was kommt, wenn was kommt.
Ja.
Schaut einfach rein, lasst euch überraschen. Und ja, ansonsten erfolgreiche Woche allen und ciao.